taugt unser Gehirn eigentlich für die liberale Demokratie? Diese ja ziemlich überraschende Frage stellt ein neues Buch und die Autorin Lia Yu schreibt da, unser Gehirn habe durchaus Schwierigkeiten mit zum Beispiel Inklusion, Toleranz, Diversität, was ja zu unserer modernen Gesellschaft gehört. Lia Yu meint aber auch, und das ist jetzt die tröstliche Seite, mit einer neuropolitischen Strategie könnten wir unsere Demokratie wieder stärken. Lia Yu ist eine deutsch-chinesische Politikwissenschaftlerin und ihren speziellen neuropolitischen Ansatz, den hat das Philosophie-Magazin zu einer der führenden Ideen 2025 erklärt. Die Autorin Lia Yu ist jetzt hier bei uns. Seien Sie willkommen bei Radio 3.
Ich freue mich, vielen Dank.
Ihr Buch heißt Hirn statt Moral, warum nur Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert. Da sind jetzt sehr große Begriffe am Start, ja, Gehirn, Moral, Neuropolitik. Lassen Sie uns mal konkreter anfangen. Wie sind Sie denn auf diesen Weg gekommen, über unser Gehirn und die Demokratie nachzudenken?
Also die einfache Antwort darauf wäre zu sagen, ich habe mich immer gewundert, ob Menschen Dinge denken, die sie nicht sagen politisch, und ob es unterbewusste Beweggründe gibt für unser politisches Handeln, das wir gar nicht selbst erklären können, einfach nur mit Worten. Und Sie haben gerade meinen Hintergrund angesprochen, also durch meinen chinesischen, aber auch deutschen Hintergrund habe ich Politik immer von der Katastrophe her gedacht. Ja? Mhm. Also wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, ist die liberale Demokratie unheimlich fragil. Ich habe lange in den USA studiert, gelehrt, auch während der ersten Trumps Zeit. Da wurde mir klar, man kann eigentlich mit den gängigen Ideologien links, Mitte, rechts nicht mehr erklären, warum Menschen sich momentan so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich glaube, wir befinden uns, also deshalb auch der Titel meines Buches, wir befinden uns momentan in so einer Krise, weil wir gar nicht mehr erklären können, warum sich alles momentan politisch so schwierig anfühlt. Und der neuropolitische Ansatz gibt uns tatsächlich Erklärungsmuster und neue Perspektiven, warum Menschen, also alle, wirklich vom ganzen Spektrum extrem rechts bis extrem links, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das ist dahinter vielleicht sogar evolutionäre, kognitiv bedingte Beweggründe gibt.
Und so ein evolutionäres Phänomen schauen Sie sich an, gleich in der Einleitung zu Ihrem Buch. Da würde ich Ihnen jetzt gerne mal folgen, weil das so ein konkreter Ansatzpunkt ist. Sie stellen da in der Einführung zu dem Buch auch wieder eine überraschende Frage, nämlich die Frage, können Babys rassistisch sein? Wie ist denn die Antwort?
Also ich stelle die Frage absichtlich im deutschen Kontext, weil ich würde sagen, links, liberal, grün würde die Antwort sein, können Kinder rassistisch sein, würde die Antwort sein, eher nein. Das System ist schuld quasi. Aber tatsächlich zeigt die Forschung, dass Babys schon, also Säuglinge schon im dritten Monat zwischen der Hautfarbe ihrer Mutter und anderen Hautfarben unterscheiden können. Und das machte, wie gesagt, evolutionär vielleicht einmal Sinn, ja. Also wir teilen uns die Welt in sogenannte In-Gruppen und Out-Gruppen ein. Und tatsächlich ab dem 5. Lebensjahr können Kinder ihre eigene In-Gruppe, also sei es die Familie, Freunde, kulturelle, religiöse und so weiter, Identitätsgruppen, können die viel besser humanisieren. Also die können denen viel besser komplexe Emotionen zuschreiben. Denken Sie mal daran, wenn Sie jetzt an Ihren Freundeskreis denken und an Individuen in dem Freundeskreis. Sie können sich genau vorstellen, was die Person denkt und fühlt. Aber für Menschen außerhalb dieser Gruppe, also Außenstehende, Fremde, das fällt uns schwerer.
Und um das nochmal klarer zu machen, Ihre These ist oder die Beobachtung in Studien ist, diese Babys, die kriegen das nicht von ihren Eltern beigebracht oder von anderen Menschen aus ihrer Umgebung, dass es so In-Gruppen und Out-Gruppen geben könnte, sondern das ist sozusagen ein evolutionärer Prozess, der in unseren Gehirn schon verankert ist? Das ist die These?
Genau. Also das heißt aber nicht, dass man das nicht ändern kann. Aber wenn wir nicht verstehen, was eigentlich diese kognitiven Mechanismen sind, mit denen Babys schon ausgrenzend quasi geboren sind. Und ich meine, man muss nur mal, also Kita-Kinder fragen, habt ihr das Gefühl, es gibt verschiedene Gruppen in eurer Kita und es gibt Ausgrenzung und Diskriminierung? Natürlich gibt es das, ja. Wenn wir nicht verstehen, was die kognitiven Mechanismen sind und nur einen moralischen Wertediskurs haben, um Rassismus zu bekämpfen, dann schlägt das fehl. Und ich denke, die momentanen politischen Entwicklungen, die wir sehen, sind tatsächlich ein Ausdruck dessen.
Und was wäre jetzt ein Ansatz, der eben nicht moralisch vorgeht, sondern quasi an den Gehirn ansetzt, um dieses Denken, was eben schon bei oder diese Wahrnehmung, die schon bei Babys angelegt ist, um das zu ändern? Sie haben ja gerade gesagt, man kann es auch ändern.
Also, um Ihnen ein Beispiel zu geben, eine Studie zeigt, dass man tatsächlich diese Humanisierung ja im Hirn aktivieren kann, wenn man sich nur die Gemüsepräferenzen eines anderen Menschen vorstellt.
Das müssen Sie erklären.
Was total lapidar klingt. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ist der lieber Karotten oder lieber Brokkoli? Das hat ja eigentlich erstmal gar nichts mit Moral oder Politik zu tun, aber tatsächlich, was in dem Moment geschieht, ist, dass ich mich in diese Person hineinversetze. Also ich muss nachdenken, was möchte diese Person eigentlich? Dann kann man das natürlich größer greifen, wenn die Kinder älter sind und sagen, was sind die Wünsche dieser Person, vor was hat die Angst, was denkt die in diesem Kontext? Das kann natürlich moralisch werden, also dieser Denkprozess, aber am Anfang geht es wirklich darum, erstmal sich in den Kopf eines anderen Menschen hineinzuversetzen und dem quasi seine eigene Hirnzeit zu geben. Also die Energie des Hirns, unser Gehirn ist sehr faul und effizient. Ja? Also wir geben nicht gerne Menschen Zeit, wo wir denken, also die sind es nicht wert. Und da kann man zum Beispiel in Kitas, kann man, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, diese kognitiven Humanisierungsübungen, kann man, denke ich, relativ ideologie- und moralfrei betreiben.
Wir reden gleich weiter. Lia Yu, ich weiß schon, dass Sie gern auch reden würden über Verschwörungstheorien und neuropolitische Ansätze dazu. Das machen wir gleich nach einem Song der Londoner Band Jungle. Lifting You heißt der. Die Politikwissenschaftlerin Lia Yu ist zu Gast hier bei Radio 3. Wir reden über ihr neues Buch Hirn statt Moral, warum nur Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert. Und wir haben gerade geredet schon über ein Beispiel über Babys und ausgrenzende Wahrnehmungen, die schon in den Gehirnen von Babys angelegt sind. Sie haben in Ihrem Buch auch über Verschwörungstheorien geschrieben, besser gesagt. Gibt es da auch so Strukturen oder Funktionsweisen unseres Gehirns, die uns besonders anfällig machen für Verschwörungstheorien?
Ja, tatsächlich ist die Fähigkeit, Verschwörungstheorien zu haben, universell. Also wir alle können das potenziell. Oft werden Verschwörungstheoretiker ja als ungebildet und dumm wahrgenommen. Aber tatsächlich aus Hirnperspektive ist es eine Art Hyperrationalität. Also das sind Menschen, die sehen Strukturen, die sehen Handlungsmächte, die überall, wo es das vielleicht gar nicht gibt. Also die sehen zu viel quasi in der Realität. Und sie hinterfragen auch Autorität. Und das hat uns evolutionär vielleicht auch einmal geholfen. Also wir mussten in einer sehr gefährlichen, unberechenbaren Umwelt vorhersagen können, wer wie handelt, was da die Strukturen sind. Das Problem ist aber mit Verschwörungstheoretikern heutzutage, dass sie quasi, also das Hirn schlägt dort über die Stränge. Und die Informationsverarbeitung, also sagen wir mal, ich gebe jemandem Fakten, das funktioniert nicht mehr gut, weil man völlig festgefahren ist, genau.
Und genau, also das funktioniert nicht. Gibt es etwas, das funktioniert?
Also tatsächlich Menschen, die weniger verschwörungstheoretisch veranlagt sind, die haben stärkere Aktivität im sogenannten Hippocampus und Preconeus-Hirnbereich. Und das sind Hirnbereiche, die haben mit autobiografischen Erinnerungen zu tun. Also das sind Menschen, die können tatsächlich bei der Bewertung von Fakten auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen. Und es ist viel besser integriert, wie die mit Informationen umgehen. Und das ist auch etwas, das kann man an Schulen beibringen, ja? Also wie nehme ich überhaupt die Realität wahr? Also anstatt zu sagen, Fake News is bad, ne? So von oben herab, eher von unten vom Hirn aus wir müssen uns allen beibringen, wie wir ein offenes, liberales Hirn tagtäglich ausüben.
So wie ich Ihr Buch verstanden habe und was Sie jetzt auch erzählen, muss man grundsätzlich sagen, dass unsere Gehirne eigentlich, auch weil sie evolutionär schon so alt sind, dass sie ja eher mit konservativen und autoritären Strukturen zurechtkommen als mit unserer liberalen Gesellschaft?
Das kann man so sagen. Das heißt natürlich nicht, dass es so sein muss. Ja, also es gibt die Neuroplastizität, aber tatsächlich haben sich unsere Gehirne langsam entwickelt als die globale, moderne Welt. Und was wir jetzt momentan beobachten, warum sich Politik so schwierig anfühlt, ist, weil ich nenne, das ist eine neuropolitische Dissonanz. Also quasi die Hirne hinken hinter den Anforderungen, die unsere demokratische Gesellschaft an uns stellt. Das heißt, wir müssen offen sein, wir müssen tolerant sein, wir müssen Diversität mögen. Wir müssen mit vielen Leuten, mit denen wir eigentlich privat gar nicht können, kooperieren. Wir müssen mit einem offenen, ambiguitätsträchtigen Zeithorizont, Zukunftshorizont umgehen können. All diese Sachen fallen uns schwer. Und Politiker und der Diskurs quasi, den wir auch in Deutschland im Nachkriegsdiskurs entwickelt haben, hilft uns dann nicht. Also er hat uns, zumindest hat er uns nicht darüber vorgewarnt. Und was wir brauchen, ist eine neue Anleitung. Also das habe ich eben in meinem Buch versucht, eine Art Anleitung, wie können eigentlich unsere Gehirne dahin kommen, zu der Gesellschaft, die wir alle wollen.
Jetzt muss ich auch für mich selbst zugeben, wenn ich dann so höre, neuropolitisches Eingreifen oder so, bei mir kommen dann auch so Assoziationen zu Gehirnwäsche oder ähnlichen. Sowas meinen Sie ja aber nicht mit dem Ansatz, den Sie verfolgen, oder?
Das meine ich nicht. Also ich war tatsächlich vorgestern wieder mal beim Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Und natürlich ist dort die Art und Weise, wie Biologie und Politik, also von Sterilisierung zu Euthanasie, verbunden wird, ein Horror, und das ist ein Horror auch unserer Geschichte, und auch in Deutschland sind wir sehr skeptisch, wenn wir Biologie und Politik zusammenbringen, ja. Und das ist verständlich, aber mein Ansatz sagt nicht, dass wir von außen eingreifen, sondern wirklich ganz aufklärerisch, dass wir alle autonome Herren unserer eigenen Gehirne werden sollen. Und ich sag's mal so, also wenn wir nicht verstehen, wie wir ticken, dann werden andere Leute, wie zum Beispiel die rechte Tech-Elite und Algorithmen sowieso, die werden sowieso versuchen auszuklügeln, wie wir ticken. Und für mich ist dieses Wissen darüber eigentlich eine Ermächtigung.
Ein Aufruf zur Selbstaufklärung.
Absolut.
Über die Funktionsweisen unserer Gehirne steckt in dem Buch von Lia Yu, Hirn statt Moral, warum nur Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert. Im Econ Verlag ist das Buch erschienen. Danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei Radio 3.
Ich danke Ihnen.